Ich möchte mal mit der Frage einsteigen, würdest du in einen Hausbau investieren, wenn noch Ungewissheit darüber besteht, ob das Haus überhaupt fertig sein wird? Also, wenn du nicht weißt, für wen das Haus gebaut wird, wer der Auftraggeber ist, welche Mittel zur Verfügung stehen, würdest du sagen, ja, ich investiere. Ich glaube, wir wären skeptisch. Ich glaube, wir wären vorsichtig und wir würden uns fragen, okay, lohnt sich das? Kommt da was bei raus? Wird das erfolgreich sein? Wird das schiefgehen? Also wir würden wissen, wo wir dran sind. Ist ja irgendwo klar, ist ja menschlich. Und ich möchte mal einen Hausbau, so ein Bauprojekt, vergleichen mit dem Projekt Gottes, das er mit dieser Welt hat. Es ist ein großes Projekt, wo Gott sagt, ich will mit dieser Welt was beginnen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Ich möchte sie retten. Also Gottes große Absicht ist bestimmt die Erlösung der Menschen. Die Erlösung aus unseren Zielverfehlungen und die Wiederherstellung. Davon bin ich überzeugt. Und wir gehen mal so diese Jahre der Weltgeschichte zurück. Irgendwie haben es Menschen nicht gebacken bekommen, zum Wohle der Menschheit zu leben, zu regieren. Untereinander, aber auch in Bezug zu ihrem Schöpfer. Das hat irgendwie noch nie geklappt. Und dann hat Gott bereits gesagt und angekündigt, in Propheten, in Schriften, auch durch Mose schon, es wird einmal jemanden geben, der König sein wird, der ewige König, der alles wieder richten wird. Und kündigt wirklich eine neue Herrschaft an, was immer mehr klar wird und dann auch durch Jesus auch immer wieder das Reich Gottes. Und in diesen vergangenen Jahrtausenden, wenn es um Reiche ging, also Menschen kannten ja Reiche, das war ja nichts Neues. Es hat angefangen mit dem Ägyptischen Reich, mit dem Assyrischen, das Babylonische. Das sind Reiche, die es immer schon gab. Und es ist auch vorhin schon erklärt worden, Maiko hat es auch gesagt, Reiche sind so geführt worden, dass die oberen 10% gesagt haben, was die 90% der Unterschicht zu tun hatten, auch zur Zeit Jesu. Und das hat sich nie geändert, das hat sich so durchgezogen. Und wenn dann die Rede war, da kommt ein neues Reich oder ein neues Königreich, dann ist ja die Vorstellung der Menschen, naja gut, kennen wir und wird ja wahrscheinlich nichts Neues. Und es gab diese Erwartung, diese Sehnsucht, also gerade Juden, die Schrift kannten, die wussten, Gott hat was versprochen und in dieser Erwartung haben viele gelebt. Und deswegen auch diese Erwartung, okay, wer ist dieser Jesus und was tut er wirklich? Wie wird er sein? Und gerade dieser Wunsch, dass eines Tages ein Messias kommt, heißt für uns sowas wie Erlöser, ein Retter, der dann wieder alles aufrichtet, was kaputt ist, der diese Unvollkommenheit abschafft, der diese Besetzung des Römischen Reiches abschafft, diese Erwartung ist da. Und ich möchte mal so drüber sprechen, was so drei Eigenschaften sind, die das Reich Gottes eben hat oder wie das Reich Gottes ist. Und ich finde es sehr interessant, sogar Jesus selbst, als er über Gottes Reich spricht, er redet von etwas, was nicht einfach zu greifen ist. Jesus benutzt Beispiele. Man könnte schon fast sagen, Jesus, du brauchst ja sogar Bilder, um Gottes Reich zu beschreiben. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Das Reich Gottes geschieht so. Und immer diese Vergleiche aus Natur, aus Bildern, es ist schwer zu greifen. Und das hat auch Jesus so dargestellt. Und auch Menschen seiner Zeit haben es nicht so leicht greifen können. Der erste Punkt, das Reich Gottes hat umgedrehte Maßstäbe. Dienen statt herrschen. Ich finde das so interessant. Jesus sagte zu Pilatus in einer Situation, wo er ausgeliefert war und als er mit Pilatus spricht, da sagt er, mein Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, würden meine Diener für mich kämpfen, sodass ich nicht hier dem Tode ausgeliefert werde. Also sagt Jesus schon mal, wie sein Reich nicht ist. Es ist nicht so wie das, was ihr auf dieser Welt kennt. Und dann, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, Die Jünger haben jetzt mittlerweile schon kapiert, ah, er kam ja wirklich zurück. Er hat ja nicht nur davon gesprochen, er kam zurück aus dem Tod und hat sozusagen das Unmögliche geschafft. Und dann ist die Frage in Apostelgeschichte 1, Vers 6, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, dass du das israelitische Reich wiederherstellst? Immer noch die Überlegung, ein Reich, und immer noch die Überlegung, das Reich unserer Nation, die haben ja relativ national gedacht, das israelitische Reich. Also es zeigt, die Jünger haben auch damals was sehr Irdisches darunter verstanden. Und das kann ich Ihnen und möchte ich Ihnen auch gar nicht vorwerfen. Sie haben selbst dieses Lebensumfeld, sie kommen aus einem Lebensumfeld, das sie Herrschaftsformen nur so kennen, wie sie es vorgelebt bekommen. Das Römische Reich vor ihrer Tür hat Herrschaft ausgeübt. Hat ausgeübt durch Befehle, durch Unterdrückung. Und dann erwarten sie ein Reich, das Gott ankündigt, aber das ist dann wahrscheinlich ähnlich. Dann wird Gott jetzt ebenso alles beherrschen und alle müssen sich vor ihm beugen. Und jetzt wird eben Gott die Weltmacht aufrichten. Und alles, was sich Gott in den Weg stellt, hat keine Chance. Dass die Jünger und vor allem auch die Menschen unter Gottes Reich eine menschliche Form verstanden, zeigt mir eine Stelle ganz besonders. Möchte ich mal kurz so mit eigenen Worten erzählen. Die Mutter von zwei Jüngern, Jakobus und Johannes, hat eine Bitte an Jesus. Eine interessante Bitte. Also entweder haben die Söhne die Mutter vorgeschickt, Mama, bitte frag Jesus mal, oder die Mutter hat selbst, also kann ich jetzt nicht dem Text so entnehmen, oder die Mutter denkt selbst, ach, meine zwei Jungs, die sind schon was Besonderes. Jesus, ich habe mal eine Bitte. Wenn dein Reich kommt, dann erlaub doch meinen zwei Jungs, dass sie neben dir sitzen, links und rechts. Also ich weiß nicht, uns bringt das ein Schmunzeln aufs Gesicht. Okay, ist das ein bisschen egoistisch? Ist das ein bisschen kurz gedacht? Aber was zeigt uns das? Das zeigt ja eigentlich, die Vorstellung von einer Herrschaftsform ist ein bisschen menschlich. Die Vorstellung, dass es unterschiedliche Sitzplätze gibt, wie bei einem Festmahl. So ein König oder ein Kaiser hat ein Festmahl und lässt richtig schön auftischen, prachtvolles Essen. Und wo sitzen die höchsten Senatoren, die höchsten Beamten, wo sitzen die? Links und rechts. Also dieses Denken ist eine menschliche Hierarchie, was sie haben. Und wir haben es sicherlich auch oft genug, ohne dass wir es feststellen. Aber was kann das Motiv der Mutter sein? Oder was ist der Hintergedanke? Ich weiß es ja nicht, ich kann es ja nur erahnen. Vielleicht ist das Motiv, ich will, dass meine Jungs mehr Geltung haben oder mehr Einfluss. Oder ich sage mal ganz vorsichtig, mehr Macht. Ist ja eine sehr fromme Macht oder eine sehr gut gemeinte Macht, aber vielleicht trotzdem nur Macht. Als nämlich die anderen 10 Jünger von dieser Frage hören, gibt es Stress untereinander. Und dann muss Jesus eingreifen. Und dann muss Jesus dazwischen gehen und dann sagt Jesus diese Worte, die es so auf den Punkt bringen. Er sagt, hey, hört mir zu, ihr wisst doch, dass die Herrscher über die Völker sich als Herren aufführen. Ihr wisst, dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Aber bei euch soll es nicht so sein. Bei euch soll es anders sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, also wer schon von euch der Erste sein will, dann soll er zum Dienst an den anderen bereit sein. Weil auch ich es so gemacht habe. Weil auch ich gekommen bin, um in Liebe zu dienen. Und das ist dieser umgedrehte Maßstab. Und ich glaube, dieses Bedürfnis der Macht, ob das jetzt ein Nero, ein Cäsar hatte, oder ob dieses Denken jetzt bei der Mutter und ihren beiden Jüngern drin ist, ja, andere Intensität, anderer Zusammenhang, andere Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, aber vielleicht das gleiche Prinzip. Und Jesus möchte seinen Jüngern klarmachen, schaut an, wie ich mit euch umgehe. Das sind meine Maßstäbe. Meine Herrschaft besteht darin, dass ich an Menschen interessiert bin, dass ich an euch interessiert bin, dass ich mit euch Zeit verbringe und euch beeinflussen möchte. Hört auf mit dem Denken, höher gestellt sein zu wollen. Hört auf mit dem Denken, wir wollen links und rechts dabei sein und wirklich die besten Plätze bekommen. Eine zweite Eigenschaft oder eine zweite Definition: Das Reich Gottes ist nicht in Zahlen sichtbar und auch nicht messbar. Ich bin davon überzeugt, Gott schaut nicht auf Zahlen, nicht auf eine Bilanz, auf eine Erfolgsbilanz. Ich schaue gern auf Zahlen. Ich weiß nicht, Zahlen geben mir Sicherheit. In der Mathematik, in der Berechnung, in der Buchhaltung, Zahlen sind ganz klar. Da werden Dinge ganz klar festgelegt und das gibt mir Sicherheit. Und ich muss sagen, ich ertappe mich auch manchmal dabei, dass ich beeindruckt bin, wie viele Klicks eine Predigt in YouTube hat. Und dann sehe ich das, dann vergleiche ich das und dann denke ich auch, wow, krass. Ich bin manchmal auch beeindruckt, wenn ich denke, oh, heute viele Gottesdienstbesucher, die Plätze sind möglichst voll, Zahlen, gibt Sicherheit. Das ist irgendwie typisch für uns. Vielleicht geht es euch ähnlich. Aber Jesus war nicht daran interessiert, einfach nur neue Jünger da reinzukriegen und die Plätze zu füllen. Vielmehr war er an diesen Menschen selbst interessiert. Und wenn es für Jesus mal nicht so aussah, dass wirklich viele Leute ihm zugehört haben, dann ist er damit erstaunlicherweise anders umgegangen. Eine Begebenheit in Johannes 6. Jesus erzählt den Menschen, ich bin das Brot des Lebens und stellt viele Dinge dar, aber sagt auch viele absolute Dinge, wo er sagt, nur durch mich geht's zum Vater und ihr könnt nicht das tun und das gleichzeitig auch. Und dann kommt eine Situation, dass es im Text heißt, da verließen ihn viele Jünger. Also damit ist auch gemeint, da waren mehrere unterwegs als nur die 12 und da verließen sie ihn. Und ich frage mich, wie würde es mir damit gehen? Ich finde das nicht so einfach. Es fordert mich heraus. Ich würde versuchen zu überzeugen oder zu bitten oder sagen, ja, überlegt euch doch nochmal. Wie gehen Machthaber damit um? Wie gehen Herrscher damit um? Die lassen nicht lange mit sich reden. Das kommt gar nicht so weit. Da wird im Vorfeld schon dafür gesorgt, dass die hier nicht aufmüpfig sind. Aber ich möchte auch mal die Frage stellen, wie gehen so manche Religions- und Glaubensgemeinschaften damit um, wenn Leute sich abwenden wollen, Mitglieder austreten wollen? Reagieren wir da mit Druck, Androhung oder Zwang? Oder irgendwo noch mit einer Konsequenz, die wir dem anderen androhen? Und wie reagiert Jesus? Er lässt diese Leute gehen, weil er sagt, die Freiwilligkeit, die ist mir wichtiger. Wenn ihr mir freiwillig nachfolgt, dann ist das, auf was es bei mir ankommt. Jesus vollbringt nicht noch schnell ein Wunder, um noch zu überzeugen, wo ich denke, wenn du ein Wunder machst, dann doch am ehesten hier. Das ist meine Logik, dass ich denke, jetzt halte doch so viele Menschen wie möglich zusammen. Schau doch, dass die nicht abhauen. Und stattdessen stellt Jesus die Frage zu den 12, die mit ihm unterwegs sind, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr das auch? Und dann ist die Antwort, die Petrus gibt, eine Antwort wie von einem Menschen, der sich einfach nicht mehr vorstellen möchte, ohne Jesus zu leben. Er sagt, Jesus, wohin sonst sollten wir gehen? Welche Lebensalternativen haben wir? Wer hat Worte des Lebens, die diese Hoffnung über dieses Leben hinausgeben? Wenn man das Reich Gottes jetzt wirklich mit Zahlen und Statistiken darstellen möchte, dann ist eine gute Gelegenheit in der Geschichte ungefähr das 6. Jahrhundert nach Christus. Im 6. Jahrhundert nach Christus war zur damaligen Zeit das Christentum ziemlich weit verbreitet, ziemlich populär. Es war immer noch das Römische Reich. Aber die Zeit der so mancher antichristlichen Kaiser war vorbei. Diese schlimme Zeit der Christenverfolgung war vorbei unter Nero und manch anderen Caligula. Und tatsächlich, das hat niemand vorausgesehen, das ist Staatsreligion geworden. Unter Konstantin, auch später unter weiteren noch. Das Christentum hat es tatsächlich geschafft, von 12 Jüngern, die es ausgebreitet haben, hat sich wirklich in diesem römischen Reich ausgebreitet. Und laut Geschichtsschreibern, unter anderem Flavius Josephus, aber gar nicht so wichtig, aber laut Geschichtsschreibern zählte das Römische Reich damals 60 Millionen Anhänger des christlichen Glaubens. Das ist schon stark, oder? irgendwie so der Höhepunkt oder das zeigt so richtig Macht oder Erfolg. Und jetzt, wenn man so will, die positive Macht oder die richtige Macht oder wie auch immer man das sagen möchte. Und jetzt schien das Reich Gottes auf dem richtigen Weg zu sein. Die Minderheit des Glaubens, die sich noch verstecken mussten, die nicht frei Gottesdienst halten durften, die nicht frei glauben durften, wurden jetzt zum Mainstream. Und jetzt könnte man denken, jetzt ist diesem Wachstum keine Grenzen mehr gesetzt. Aber dann passiert nach und nach in einem schleichenden Prozess genau das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Passt auf, dass ihr nicht beginnt zu herrschen. Dienen statt herrschen. Und jeder Mensch hat dann diese Tendenz zu herrschen, Einfluss auszuüben. Auch im christlichen Bereich. Das unterscheidet sich nicht. Dann ging es nämlich los. Unter dem Einfluss christlicher Senatoren und Aristokraten haben dann manche Kaiser, angefangen mit Theodosius, die haben den Glauben verordnet. Die haben ihn erzwungen. Die sagen so, das wird jetzt nicht nur Staatsreligion, sondern es werden andere Glaubensrichtungen verboten. Ich habe das letztens in einem Buch von Markus Spieker, Jesus, eine Weltgeschichte, gelesen. Und es hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass dann sogar in dieser Zeit das Ganze umgekippt ist. Dann waren andere Sachen verboten. Dann ist der christliche Glaube mit staatlicher Gewalt durchgesetzt worden. Und äußerlich mag sein, dass sich äußerlich das, also personenmäßig, dass das Reich Gottes vergrößert hat, von den Zahlen her, aber haben sich dann auch die Herzen der Menschen verändert? Hat das auch einen Einfluss gehabt auf die Herzen der Menschen? Oder war es nur äußerlich? Und ich glaube, wenn wir einige Jahrhunderte weiter gucken in die Geschichte, auch das war und ist kein Einzelfall. Später die katholische, die evangelische Kirche, alle haben versucht, mit dieser Art der Macht, mit dieser Art der Exekutive Reich Gottes zu bauen. Nur mal ein paar Stichworte: christliche Kolonialisierung, Hexenverbrennung, Zwangstauf, Kreuzzüge, Inquisition und so weiter. Ab einem gewissen Punkt wird es gefährlich. Ab einem gewissen Punkt beginnen die Leute aus gut gemeintem Glauben, das will ich niemandem unterstellen, aus gut gemeintem Glauben zu sagen, jetzt setzen wir nicht mehr auf das Dienen, sondern auf das Herrschen. Und Jesus hat ja gerade zu Pilatus gesagt, Pilatus, wäre mein Reich, so wie eines von dieser Welt, glaub mir, ich würde nicht hier stehen. Ich würde mich hier nicht ausliefern lassen. Und das ist es, was Jesus getan hat. Er hat seine Macht nie zu keinem Zeitpunkt so durchgesetzt. Eine dritte Definition vom Reich Gottes. Das Reich Gottes wirkt immer mit Liebe. Jesus hat immer mit Liebe geworben, gewirkt, mit Liebe motiviert. Und wenn ich mir so diese Bibel angucke, die Bibel ein ziemlich dickes Buch, ein ziemlich großer Zeitraum, das geht ja Jahrtausende zurück, man kann sich drüber streiten, wie viele Jahrtausende, aber es ist ein großer Zeitraum. Und manchmal stelle ich mir so die Frage, hat Gott sich das wirklich gut überlegt, dass er sich das antun will, dass er so viel Zeit in Menschen investiert? Hätte das nicht schneller gehen können? Also auf menschliche Art und Weise, er begegnet einem Abraham und dann später anderen Leuten und die geben dann Dinge weiter und es dauert Generationen, bis es sich verbreitet und dann irgendwann entsteht ein Volk und irgendwann zeigt sich dann der Plan Gottes, dass er sagt, ich will nicht nur ein Volk, ich will, dass sich das auf die ganze Welt ausbreitet. Also wenn es Gott um die schnelle Ausbreitung gehen würde, dann bräuchte es keine Jahrtausende Menschheitsgeschichte, wo Gott investiert. Das hätte er schneller tun können. Er hätte auch den freien Willen des Menschen ein klein wenig beugen können, ein klein wenig einschränken können und die ganze Sache wäre schneller funktioniert, wäre schneller gegangen. Aber das hat er ja scheinbar nicht getan. Stattdessen investiert er in diese tausende Jahre Menschheitsgeschichte, Weltheitsgeschichte, um Menschen auf ihrer Freiwilligkeit zu erreichen, in ihrem Herzen zu erreichen. Und bei allem, was Gott wichtig ist, ja, bei seiner Wahrheit, Gott ist heilig und bei all dem scheint ihm diese Liebe noch wichtiger zu sein. Dass er sagt, mit Langmut, mit Geduld, mit Freundlichkeit und in gewisser Weise auch mit einer risikoreichen Liebe. Also in dem Wissen, es werden vielleicht nicht alle auf dieses Angebot eingehen und trotzdem steht mein Angebot. Jesus sagte zu seinen Jüngern, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Hat Jesus neue Gebote gegeben? Ja, wie es aussieht schon, aber es ist kein neues. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Und was Gott selbst dazu motiviert, mit Menschen in Beziehung zu treten, nämlich Liebe, das soll auch unseren Umgang mit Menschen untereinander beeinflussen. Auch wenn wir nicht wissen, wie dieser Einfluss sich auswirkt und was er bewirkt. Gehorsam, Unterordnung, Lippenbekenntnisse. Das sind immer typische Merkmale einer Herrschaftsform. Und die können hervorgebracht werden durch Druck und Zwang. Aber es ist nicht möglich, diese Dinge hervorzubringen. Es ist nicht möglich, die Liebe eines Menschen hervorzubringen, sein Herz zu erreichen. Das kann nicht erzwungen werden. Ich glaube, wir kennen es in unseren menschlichen Beziehungen auch. Eine Frau kann ihren Mann nicht zwingen, sie zu lieben, andersrum auch nicht. Das Ganze muss auf Freiwilligkeit basieren. Das muss auf Freiwilligkeit gehen. Kann man von einer Ehe sprechen auf Grundlage der Liebe, wenn irgendjemand gezwungen war zu heiraten? Nein, eher nicht. Und ich glaube, dass sich Gott das am allermeisten wünscht und dass ihn das am allermeisten erfreut, dass Menschen, dass seine Geschöpfe ihn aus freien Stücken lieben. Und deswegen gab er sein Leben hin, was wir jetzt in dieser Zeit auch wieder neu feiern dürfen, wo wir dran denken dürfen. Deswegen gab er sein Leben hin und sagt, ich bin bereit, alles zu tun. Das erste und das größte Gebot, das Gott den Israeliten gegeben hatte, auch in den 10 Geboten aufgeschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ich finde das interessant, da steht nicht, du sollst an den Herrn, deinen Gott, glauben. Wäre irgendwo auch richtig, würde ich sagen, ja, finde ich auch theologisch durchaus richtig. Aber da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und ich finde, das eine schließt das andere nicht und nicht unbedingt aus. Aber ich glaube, dass die Liebe so viel mehr ist als der Glaube allein. Ich habe vorhin ein paar Dinge erwähnt. Zwangskolonialisierungen, Zwangstaufen, Hexenverbrennung, Machtmissbrauch. Die wurden auch aus dem Glauben begründet. Die wurden auch mit guter Absicht getan, die sich dann langsam auch hat korrumpieren lassen. Aber die wurden nicht aus Liebe getan. Ich glaube, das macht diesen Unterschied. Martin Schleske, ein Geigenbauer aus Bayern, schreibt in seinem Buch Werkzeuge, es wird uns in der Bibel gesagt, beginne zu lieben und gib Acht, wie dies deinem Leben Glauben schenkt. Denn in der Liebe entsteht und wächst der Glaube. Und ich finde, das bringt es auf den Punkt, dass das Gott noch wichtiger war, dass Gott uns das durch seinen Sohn gezeigt hat, dass Jesus noch mehr mit Liebe unterwegs war, auch Freiwilligkeit gesetzt hat. Ich bin davon überzeugt, Gottes Reich, seine Königsherrschaft, die wird für uns alle erlebbar, erfahrbar sein, einmal in Gänze, in Vollkommenheit. Und dann wird alles Unvollkommene, Schmerzhafte und Boshafte, das wird nicht das letzte Wort haben. Nein, Jesus wird darüber triumphieren. Das lesen wir, das sagt Jesus, da halte ich absolut dran fest. Und jetzt ist es noch so, zumindest für mich, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich im Alltag unterwegs bin, dann erscheinen mir die Maßstäbe dieser Welt noch so viel präsenter, noch so viel realer. Morgens noch habe ich in der Bibel gelesen, selig sind die Sanftmütigen, die Barmherzigen und die, die nach Frieden trachten. Und dann bin ich unterwegs und dann der Eindruck aus Medien, aus dem Alltag ist, glücklich sind die Erfolgreichen, die Starken, die Durchsetzungsfähigen und so weiter. Manchmal denke ich, ja, das erscheint mir so realer, was ich sehe, womit ich es tagtäglich zu tun habe. Aber schon jetzt dürfen wir uns an diesen neuen Maßstäben orientieren. Schon jetzt dürfen wir diese neuen Maßstäbe immer wieder neu wagen und glauben und anwenden und feststellen, die schenken mehr Ruhe, die führen uns in weitere Ruhe, die erlösen von diesem Leistungsdruck, von diesem Leistungszwang und von all dem. Und schon jetzt dürfen wir erfahren, dass das Reich Gottes darin für dich und mich alltäglich erfahrbar ist, in Überforderung, Verzweiflung und Traurigkeit. Dass da, so wie David es vorhin gebetet hat, Gott in den Schwachen seine Kraft zeigt. Ich möchte nochmal zum Schluss sagen und auch feststellen, ich glaube, du und ich, wir sind nicht verantwortlich für den Erfolg des Reiches Gottes. So als ob wir ihn noch mit letzter Kraft verteidigen müssten. So wie wenn es ohne uns jetzt noch schief gehen wird. Das glaube ich nicht. Genauso wenig wie die bösesten Menschen in der Lage sind, das Reich Gottes jetzt aufzuhalten. Genauso wenig sind wir in der Lage, es jetzt extrem zu beschleunigen. So als ob alles von uns abhängt. Aber ich glaube auch, dass Gott Menschen benutzt, gebraucht, hat er schon von Anfang an getan. Ich glaube auch, dass er durch dich, durch mich, in deinem, in meinem Alltag, in deinem, in meinem Umfeld, dass er ein Licht sein kann durch dich und mich. Und deswegen möchte ich zum Schluss noch einmal auf diese Frage zurückkommen. Würdest du dich beim Projekt Gottes, also beim Reich Gottes, würdest du darin mit rein investieren, obwohl du nicht weißt, wie lange es noch dauert oder wie es ausgehen wird oder wie es gerade weitergeht, auch angesichts gesellschaftlicher Entwicklungen, ob die jetzt gut oder weniger gut sind? Würdest du mitmachen? Würdest du dich daran beteiligen? Nachdem Petrus Jesus verraten hatte und ihn das nächste Mal wieder gesehen hat, da kriegt er drei Fragen gestellt. Und Jesus fragt ihn nicht, hast du verstanden, was ich tue und wie ich es tue und was ich wann vorhabe, sondern er sagt, hast du mich lieb? Und irgendwo darin liegen Antworten, die wir gerne hätten, oder ich sag mal, wir suchen darin Antworten, aber das sind Jesu. Das ist Jesu Verantwortung, wie es weitergeht, wie es sich entwickeln wird. Aber die Frage an dich und mich, hast du mich lieb? Und dann die Antwort, die Petrus bekommt, ja, dann setze dich für ein. Da, wo du Schafe und Lämmer hast, gebraucht er dieses Bild, weide meine Lämmer, dann setze dich für mich ein. Alles andere ist nicht in deinem und in meinem Verantwortungsbereich. Aber es ist sehr wohl in meinem Verantwortungsbereich, dass ich mit Liebe unterwegs bin, mit Einsatz, mit praktischer Liebe. Wie kann es für dich aussehen in der kommenden Zeit, in der kommenden Woche, dass du auch mit dazu beiträgst? Gott segne uns darin. Amen.